14. Kapitel. Im Hohen Rat geht's tumultarisch zu. Lässt man ihn herein oder nicht? Judas hatte lang gebraucht, bis er überhaupt zum Vorhof kam. Der ist zwar für das niedere Volk meist offen, wie manche Templer hochmütig sagen, zum Glück nicht alle. Aber Judas hat begehrt, den hohen Priester selbst zu sprechen. Sein Anliegen wäre nicht durch andere ihm vorzutragen. Was will der Verräter? Er gehört dem Nazarener an und kommt aus Galiläa, je ein Gutes für das Volk. Von daher niemals ein Prophet, geschweige der erwartete Messias. Einer, der bloß große Reden führt. Hämisch ist der Herr gemeint, der kann uns gestohlen bleiben. Wir brauchen einen, der die Taten bringt. Ha! Und wie er ärmlich durch die Lande ging, ohne hohen Anhang, ohne Reichtum oder Ehre, nichts hat er aufzuweisen als bloß... Lasst euch unterbrechen, liebe Brüder, wird das Ungute hin und her aufgehalten. Ich bin durchaus nicht sein Freund, allein ich bin auch nicht sein Feind. Eines ist gewiss, er bringt nicht bloß Reden, er tut viele unerhörte Taten, denn seit Mose oder Elia, seit anderen Großen unseres Volkes, hat noch nie ein Mensch so viel an Wundertun vollbracht wie der Nazarener. Denkt allein an Lazarus, was kürzlich erst geschah, da... Das war Betrug, fällt Kaiphas jetzt endlich ein, der bisher schwieg, weil er prüfen wollte, wie seine Unterstellten denken würden. Es ist erwiesen, dass der uns auch verhasste Lazarus zum Schein im Grabe lag, mit Trank und Speise ausgestattet. Ha, und die Römer haben den Betrug gar nicht gemerkt, sollen sie doch an ihm hängen und mit ihm untergehen. Dir nicht nahe tretend, hoher Priester, aber das stimmt nicht. Es gibt zu viele einwandfreie Zeugen, die das Wunder uns bestätigt haben. Den abgezehrten Leib haben Hunderte gesehen und bringen wir nicht aus der Welt. Auch sollten wir das nun zur Seite legen. Ganz anderes steht vor unserem Tor. Wie schalten wir den Nazarener aus? Vielleicht hat dieser Judas doch etwas zu sagen, was uns etwa dienlich ist. Hört ihn an. Ist's brauchbar, was er sagt, dann gut. Wenn nicht, mag er wieder gehen. Dem wird endlich zugestimmt. Mit zwei Wächtern tritt Judas ein. Er verbeugt sich. Nicht aus Ehrerbietung, sondern aus Berechnung. Er will, er muss den hohen Priester für den Plan gewinnen und dadurch kämpfen gegen diesen Hochmutsteufel, wie ihn Judas nennt. Hat er jedoch gedacht, er dürfte sofort sprechen, hat er sich getäuscht. Wie eine stumme Wand sitzen 13 Priester ihm gegenüber. Das ist jene sogenannte Masche, um Bittsteller irr zu machen. Geht jedoch bei Judas fehl. Er ist klug, um nicht zu merken, warum man schweigt. Also schweigt er auch. Nach geraumer Zeit fragt einer aus dem Hohen Rat. Er faucht Judas förmlich an. »Kannst du nicht reden? Was willst du denn bei uns?« Gern würde Judas lachen, laut Hals. Doch das Höchste steht vor ihm, der Herr als König. Welcher König? Klingt's in ihm. Ach, immer die Gedanken. Er vertreibt jenen Mahner, der ihn gern erretten will, sei es zunächst nur für die Welt, für das äußerliche Leben. Noch ein tiefes Beugen, und Judas sagt bescheiden: Hoher Rat, es geziemt den Bittenden zu warten, bis er angesprochen wird. Auch konnte ich nicht wissen, wer mit mir verhandeln, mit mir reden will. Ich bin bloß einer aus dem Volk. Der Hohe Rat steht über uns. Musste ich nicht warten, bis mir das Wort gegeben wird? Für derart klug und gerissen erkennt Kaiphas sofort an, hätte er den Nachfolger des verhassten Wundermannes nicht gehalten. Allein, noch um grade klüger übergeht das Kaiphas. Gerade deshalb, er lässt sich herbei, mit Judas selber zu verhandeln. Hochmütig, ganz Amt und Würde, fragt er ihn: Was hast du uns zu bringen, uns zu sagen? Sprich jetzt frei, wenn nötig, hast du meinen Schutz. Welch eine Lüge! Das erkennt der Jünger gleich und streicht es aus. Er braucht damit nicht zu rechnen, denn noch ist er der Meinung, sein Plan gelingt. Ist der Meister von dem ganzen Volk als König anerkannt und er, Judas, an seines Königs Seite? Ah ja, dann. Ich weiß, beginnt er ruhig, dass der Nazarener unserm Hohen Rat viel Sorge macht. Jetzt lügt Judas und wähnt noch immer, es wäre gut, so zu handeln. Glaube nicht, hoher Priester, dass ich aus Überzeugung stets bei diesem Wundertäter war. Zuerst ja, das gebe ich gern zu. Doch als nach und nach nichts anderes geschah, als bloß viele, wenn auch öfter, gute Reden und nun, das ist wirklich nicht zu leugnen, es geschah auch manches Wunder, da blieb ich gerne weg. Doch unser großer Mose und andere haben einst viel mehr getan, so blieb ich nur bei ihm, um weiterhin zu sehen, was sich noch ergeben würde. Jetzt bin ich aber längstens überzeugt, es steht gar nicht viel dahinter, eigentlich ohne Wert, was der Nazarener bisher sprach und tat. Ich habe nun erfahren, dass der Hohe Rat ihn fangen will. Mit Recht lässt Judas aus, denn wenn auch nicht sehr innig, er hat den Herrn geliebt. Ich kann sagen, fährt er fort, wohin er in Kürze geht, da wäre er sehr leicht zu fangen und vor den Hohen Rat zu bringen. Ich? Du weißt es ganz genau, du führst uns jetzt nicht hinters Licht, fragt Kaiphas begierig. Nein, Judas legt die rechte Hand auf seine Brust. In kommender Nacht geht er zu dem wilden Garten nahe beim Bach Kidron. Es sind keine hohen Römer mit dabei, bloß die anderen, die 11 Männer, die man Jünger nennt. Keiner ihrer wäre jemals fähig, einem starken Aufgebot zu widerstehen. Kannst du es bei unserem Gott, den Mose sah, bezeugen, dass deine Rede volle Wahrheit ist? Ja, hoher Priester, das kann ich tun. Womit Judas auch die Wahrheit spricht, nur ahnt er nicht, welch ein unsagbares Hohe hinter all der Führung steht, von ihm, dem Hohen, selber eingeleitet und gar bald vollbracht. Ich will noch sagen, spricht Judas weiter, um den Verrat zu untermauern, wobei er freilich gern viel Geld kassieren möchte. Nicht umsonst will ich den Hinweis geben. Bitte gebt mir 30 Silberlinge, und der Hohe Rat ersieht daraus, dass ich alles recht bezeuge. 30 Silberlinge ist viel Geld, fällt ein Templer ein, der die Kasse über hat. Sei es diesmal drum, befiehlt Kaiphas. Dieser Hochverräter, dieser Nazarener, dieser Satan, der ist mir die Summe wert. Solltest du, Judas, eine Mär uns aufgebunden haben, dann sei gewiss, du bist noch vor dem Nazarener fällig. Die zweite Drohung, die Judas widerfährt. Erst Marathiu, nun Kaiphas. Er ermannt sich aber und beteuert fest. Hoher Priester, du kannst mich überwachen lassen. Sollte aber, was leider schon wie oft geschah, der Nazarener plötzlich etwas anderes vorgesehen haben, seinen Gang zum Kitron unterlassen, was ich noch nicht wissen kann, verbürge ich mich fest. Ich gehe ihm jetzt nach. Nicht ganz nah, doch auf seinen Spuren bleibe ich. Sollte sich an seinem Wege etwas ändern, gebe ich dir gleich Bescheid. Damit ist der Hohe Rat zufrieden. Geh! Ein grausames, hartes Wort, in dem Verachtung schwingt, die ein Judas allerdings verdient. Er wendet sich auch schleunigst um. Selber froh, dem Tempel zu entrinnen. Er hatte Angst, ob man ihn reden lassen würde, seinen Plan nicht ahnte und ob er selber ungeschoren bliebe. Viele Ängste wühlen im Gewissen des Verräters. Er spürt es ganz genau, nur mit Gewalt deckt er es immer wieder zu. Vergeblich, ganz vergeblich. Ebenso das Ziel der Zeloten. Ja, und was alles noch? Dem Herrn zu folgen ist ihm nicht gleich möglich. Unstet läuft er stundenlang umher, wie ein scheues Tier, immer auf der Flucht. Vor sich selbst. In einer Mauernische sinkt er nieder. Die Gedanken jagen ihm durchs Hirn. Hätte ich... Ihm fällt jenes Wort des Herrn und seine Blicke wieder ein, als er bei jenem Abendmahle sprach. Was du tust, das tue bald. In Klammer Johannes 13, 27. Wie hatte er ihn traurig angesehen? Eine Trauer, die die Welt nicht kennt, die ein Mensch nicht haben kann. Es war ihm bis ins tiefste Herz gefahren. Doch da noch völlig überzeugt, sein Verrat würde ihren Herrn zum König machen. Deshalb hatte er das Wort, den Blick nicht angenommen und gedacht. Der Herr weiß, was ich zu tun gedenke, er heißt es gut. Von sich aus will er nicht erhoben werden. Besser ist, man lässt sich von anderen erheben. Hatte er nicht mal gesagt, wer der Größte unter euch ist, der sei der Kleinste? Zeigte er sich allzeit wie ein Mensch, einer von der Menge und war doch ein Meister ohnegleichen. Daher ist es richtig, ihn zu erheben. Und das will ich tun, spricht Judas leise vor sich hin. Deshalb war sein Wort, die Aufforderung, auf welche Weise immer, das Ziel herbeizuführen. Doch sich selber zu beruhigen gelingt ihm nicht. Jetzt, wo die Würfel fielen, wo es kein Zurück mehr gibt, stets als schwarze Wand vor ihm. Noch versucht er, diese in sich abzubauen, zu zertrümmern und das Ziel als freundliches Gebilde herzuzaubern. Aber ach, alles quillt ihm durcheinander. Dunkelheit, graue Schatten in Bodenlosigkeit, in der er zu versinken droht. Was soll ich tun, wenn? Wenn alles falsch gewesen ist, der Weg zum Hohen Rat? O Judas, wenn du auch nicht mehr das Geschehen unterbinden kannst, weil dies kein Mensch vermag, weil hinter allem etwas steht, unermesslich hoch, heilig, einmalig, während eines ganzen Schöpfungstages, so bleibst du dennoch der Verräter. Um jenes hohen Schöpfungszieles willen, das allein der Höchste vorgesehen hat, wird nicht Gott dich richten. Du selber wirst dein Richter sein. Wirst erst, wenn du alles abgegolten hast, vor deinem Vater knien dürfen, weinend, tief erschüttert, mit zerrissenem Herzen und wirst Gottes Gnade spüren dürfen. Nun geht dein Gang auf dieser Welt in eine Finsternis, die dir das Letzte nimmt, was dich mit dem Herrn verbunden hat. Übrig aber, Judas, übrig bleibt das Gnadenlicht des Herrn, soweit ist es nur noch nicht. Getrieben wie von Furien schleicht er zum Kitronbach, um zu sehen, ob nicht der Herr seine Wunderkraft, die muss alles eitle Tun der Mächtigen zerstören, wie ein Wind die Wolken von dem Himmel jagt. O weh, er muss sehen. Im Wuchergras versteckt, den Kopf nur leicht erhoben, sieht er die Rotte kommen, bewaffnet, als ob sie einem großen Feind begegnen würde, und ist nur einer, dem sie widerstehen will. Aber was für einer! Schauer gehen über Judas hin. O nein, das war nicht gewollt. Weshalb geht sein Meister nicht zurück? Im Gegenteil, er geht auf die Rotte zu und deutlich hört er jedes Wort. Wen suchet ihr? Wie eingetrübte Bilder. Doch schrecklich klar läuft das Geschehen am Verräter unabänderlich vorbei. Fast schreit es Judas laut. Das war nicht gewollt! Dann steigt Trotz in ihm auf. Warum wehrt er sich denn nicht? Hunderten hat er geholfen und Tausenden sein Wort gebracht. Und nun streckt der Unbegreifliche die Hände aus und lässt sich binden. Wenn er jetzt kein Wunder tut, dann kann ich nichts dafür. Wenn... Der Herr wird fortgetrieben. 10 Jünger fliehen. Nur Thomas wird von einem Söldner mit verhaftet. Er, Judas, hat sich oft mit ihm gestritten. Da kommt ihm plötzlich dessen Wille auf dem Weg nach Jerusalem. Lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. In Klammer Johannes 11, 16. So war Thomas dem Herrn voll ergeben, wie es der Jüngste, der Johannes, war. Soll sich ihr Wunsch erfüllen? Beide fortgetrieben, die anderen verstreut. Ich muss warten, denkt Judas. Sicher will der Herr ein großes Schauspiel geben vor dem Hohen Rat. Dass man ihn dorthin führt, ist gewiss. Judas schleicht sich fort. Es ist noch Nacht. Ungesehen kommt er in die Stadt. er meidet jeden Menschen. Des Festes wegen und weil des Nachts es klüger ist, sind eine Menge Leute auf dem Weg hin und her, zumal hinauf zum Tempelplatz. Dorthin wagt sich Judas nicht. Es wäre für ihn zu gefährlich, obwohl er wissen möchte, was vor sich geht. Wie oft hat der Heiland gütig ihn zurechtgewiesen, wenn er wie mit Thomas auch mit anderen gestritten hat, wenn er sich gegen Jesu Willen von den Leuten Gelder geben ließ, als ob er, Judas, einen Kranken heilte, Arme tröstete und irgendjemand half. Soll sein Einsatz völlig fehlgegangen sein? Er wehrt es ab. Er klammert sich an Jesu Wundertun. Nur aus dunklen Winkeln sucht er festzustellen, was geschieht. Als er aber in dem ersten Morgengrau erkennen muss, dass man den Herrn gefesselt zu Herodes führt, eilt er hastig in den Tempel, wirft die 30 Silberlinge hin und schreit: »Einen Unschuldigen habe ich verraten!« Man lacht ihn aus. Er solle sehen, was mit dem falschen Wundermann geschieht. So viel Hohn und Hass fällt auf ihn nieder, kaum weniger, als der Herr ertragen muss. Mit dem Unterschied, er hat Hohn und Hass sich selber zugezogen. Der Herr trägt dies auch für ihn, für den Verräter. Was soll aus ihm werden? Wohin? Nach Hause kann er eben nicht. Man würde ihn da finden. Einmal zuckt auch der Gedanke auf, was mit den Seinen werden wird, wenn. Ach, könnte er auf all die Wenn noch eine Antwort, einen Ausweg finden. In der ungeheuren Menschenmenge wagt er es ein letztes Mal, dem schrecklichen Geschehen beizuwohnen, vor dem Tribunat, vor Rom, das er immer hasste. Nun sieht er ein, ganz zu spät. Hass bringt niemals etwas Gutes. Er führt allein in das Verderben. Viermal hört er des Pilatus Stimme. Er fände keine Schuld am Nazarener. Und dann der Schrei, ein Mene Tekel. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Judas drückt beide Augen zu und drückt sich aus der Menge.